Ja, Eitelkeitsmetriken sind im Endeffekt die Zahlen, die gut aussehen, die man einfach erfassen kann, aber die alleinstehend überhaupt gar keine Aussage haben. Weil wenn ich den ganzen Tag, 8 Stunden lang am Tag irgendwie Hasskommentare moderiere, dann macht das was mit den Menschen. Dann ist das eine psychologische Belastung, die auch arbeitsrechtlich relevant ist. Und auch das ist, glaube ich, den wenigsten da draußen klar, dass sie auch Rechte haben. Gerade wenn wir über Demokratie sprechen, sehe ich ein riesengroßes Versäumnis bei ganz vielen Unternehmen, Organisationen und Medien, die halt in den letzten 10 Jahren kein vernünftiges Community Management gemacht haben. So sind die Kommentarspalten zu Brandbeschleunigern mutiert, weil man dort plötzlich Dinge sagen konnte, die man sich vorher nur auf dem Stammtisch getraut hat. Das wurde dann da akzeptiert, das wurde nicht wegmoderiert und es gibt natürlich den Menschen den Eindruck, ach so, ja, dann können wir das wohl auch überall sagen.
Aber ja, ist doch schön, einen Gesundheitspodcast im Alter machen. Genau. Und dann laden wir Experten ein, die dann sagen, wie wir es schaffen, regelmäßig unsere Tabletten zu nehmen. Was hältst du davon?
Ja, das finde ich eine gute Idee. So, hier ein Podcast für Menschen, die sich noch nicht alt fühlen, aber älter sind, als sie denken, gesundheitlich genau. Betrachtet.
Vorsorge-Podcast, reine Präventionsmaßnahmen.
Mhm. Genau.
So, gut. Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Vivian Pein. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, ist mir eine Ehre, weil du hast nämlich das Standardwerk für Community Management für den deutschsprachigen Raum geschrieben, würde ich sagen. Es ist vergangenes Jahr in der 5. Auflage erschienen, heißt Social Media Manager in. Die erste Auflage hieß noch der Social Media Manager. Nicht lustig. Wir lernen ja alle dazu, ne? Selbst wenn wir älter werden. Du warst 10 Jahre im Bundesverband Community Management Vorständin. 1 Jahr oder 2 Jahre warst du, glaube ich, sogar erste Vorsitzende auch. Und heute berätst und schulst du Unternehmen und Institutionen rund um die Themen Social Media und Community Management. Habe ich da was vergessen? Bestimmt, weil du machst ganz viele Sachen noch, ne? Außer Bücher schreiben und Schulen und.
aber das Wichtigste hast du tatsächlich. Also was sonst vielleicht noch dazu kommt, ist, ich setze mich schon seit Ewigkeiten für alle Themen rund um Community und Social Media Management ein. Unter anderem, Frank ist da federführend, aber das Community Camp, was wir auch mittlerweile seit 2008 machen, was so die größte Unkonferenz für Community und Social Media Manager in Deutschland ist. Oder kleines, niedliches Klassentreffen, wenn man auch so möchte. Das liegt mir noch ganz besonders am Herzen, weil ich finde, die Atmosphäre dort, die drückt Community auch richtig aus.
Oh, wie cool. Wann ist es denn? Ist es dieses Jahr wieder?
Ja, es ist dieses Jahr wieder. Dieses Jahr am 11. Oktober in Berlin, wie immer, im FMP1. Und genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Gibt es schon Karten, die man kaufen kann dafür?
Noch nicht. Wir sind sogar gerade dabei, die Webseite neu aufzusetzen. Das heißt also, wenn jetzt jemand denkt, auch müsste ich mir mal angucken, gerne eine Notiz machen, Webseite geht bald wieder online.
Sehr cool. Also ich werde mir eine machen, weil ich habe das gestern tatsächlich kurz gesucht, weil ich habe gesehen, dass du das mit organisierst und habe mich gefragt, ob das immer noch so ist. Und dann hatte ich auch gehört, jetzt sind wir schon mittendrin, aber du hattest in einem Podcast erzählt, dass es eigentlich cool wäre, dieses Thema immer nicht nur alleine zu sehen. Wir kommen da später zu, weil es ist, ne, jeder macht so eine Konferenz für sich. Schon mal dann Spoiler aufs Gespräch, ich mache es mal weiter. So, weil nämlich, was ich manchmal verpasse, wenn wir so einsteigen ins Gespräch schon, wir haben immer 7 Fragen für unsere Gäste, die so ein bisschen persönlicher sind. Mhm. Und gar nicht unbedingt was mit dem Fach zu tun haben müssen, aber oft ist ja bei unseren Berufen vielleicht das Leben auch durchdrungen, privat und Arbeit. Ah, ich habe vergessen, dass du Mama bist, zweifache.
Ja, genau. Die 2 Kiddies habe ich auch noch. Ein ja. Teenager und ein gerade fast Schüler. Das ist auch eine interessante Kombination.
Ja, kann die eine auf den anderen aufpassen, oder? Und bald mit ihm Hausaufgaben machen.
Ja, also aufpassen tatsächlich, das funktioniert jetzt. Sie ist jetzt gerade 13 geworden. Das ist auch sehr schön. Also die beiden haben auch eine sehr, also es sind natürlich Geschwister, die fetzen sich auch mal, aber sonst haben die auch eine sehr schöne Beziehung, was mich persönlich sehr, sehr gut, auch sehr freut.
Ja, das ist hilfreich, auch für den Hausfrieden.
Ja, auf jeden Fall.
So, bist du bereit für die persönlichen 7 Fragen?
Ja, bin ich.
Die erste ist, beschreibe deine momentane Stimmung mit einem Wort und sag mir, warum du so gelaunt bist.
Ich bin gerade extrem ambivalent, weil auf der einen Seite freue ich mich gerade riesig, mit dir hier zusammenzusitzen. Auf der anderen Seite passiert gerade so viel in der Welt, dass ich das gar nicht zur Seite schieben kann. Und deswegen mischt sich das gerade so ein bisschen alles.
Ja. Worauf bist du in der vergangenen Woche stolz?
Alles so einigermaßen unter einen Hut bekommen zu haben, weil mal wieder die Kita ausgefallen ist. Ich war noch auf Geschäftsreise 2 Tage. Trotzdem haben wir, also gemeinsam mit meinem Mann, haben wir wieder alles irgendwie einigermaßen gewuppt, was in der Zeit jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil es ist ja, der Winter ist schon lang, gerade wenn man Kinder hat, die noch in irgendwelche Einrichtungen gehen. Und es kommen immer wieder neue Aufgaben auf den Tisch und das dann trotzdem so zu bewältigen, das ist was, wo ich finde, wo man auch mal drauf stolz sein kann, wo ne, man nicht drauf guckt, was haben wir nicht geschafft, sondern was haben wir geschafft. Und das war, wir haben es gemeistert und allen geht's gut, alle sind mal gesund einigermaßen und das ist auch schon sehr schön.
Die kleinen Erfolge im Alltag, ne, jeden Tag. Ja. Genau. Du hast in einem Podcast mal gesagt, Todoist hat euch unheimlich vorwärts gebracht mit dieser ganzen Aufgabenverteilung, die ihr so zu bewältigen habt, ne?
Ja, ganz genau. Das ist auch immer noch ein wichtiger Pfeiler, einfach weil es ist ja nicht nur das, was man so im Alltag organisieren muss, sondern kommen ja auch noch Dinge drum, also einfach auch noch ganz viele andere Dinge drumrum. Und mein Mann und ich, wir sind beide quasi, also mein Mann hat ein Unternehmen, ich bin selbstständig und dazu unterstützen wir meinen Vater auch gerade noch ein bisschen mit seiner Gärtnerei, so was im Bereich Marketing und auch so ein bisschen, ja, alles, was mit Excel zu tun hat, anfällt. Und das sind dann natürlich viele verschiedene Bereiche und die kann man mit so einem Tool optimal verwalten.
Was war, wenn wir jetzt schon über deinen Vater gesprochen haben, was war als Teenager deine Quelle der Inspiration?
Also tatsächlich, also das mit den Eltern, das sieht man ja immer erst hinterher ein, dass die einen großen und auch, also in meinem Fall auch einen positiven Einfluss auf mich hatten. Ich glaube, auch das ganze Idealistische, was ich heute mache, das habe ich zum Beispiel sehr stark von meinem Vater, von meiner Mutter habe ich sehr stark eben das Thema Empathie mitgenommen. Was mich aber sonst geprägt hat, war tatsächlich schon das Internet, weil ich hatte das Glück, dass ich eine der ersten auch in der Klasse war, die überhaupt Zugang hatten. Und diese Quelle an Wissen und Kommunikation, die da plötzlich erreichbar war, war für mich einfach total faszinierend. Eben auch festzustellen, da draußen gibt es genauso verrückte Leute wie mich, weil das Internet hat mich halt schon immer fasziniert und damit war ich irgendwie auch ein bisschen alleine. Und das fand ich einfach total toll.
Und das ist dann ja auch alles dein Beruf geworden. Da wäre die nächste Frage, passt so ein bisschen. Was hast du denn mit dem ersten Geld gemacht, das du selbst verdient hast?
Ich habe mir ein Super Nintendo gekauft. Hintergrundgeschichte, mein Vater hat eben diese Gärtnerei und er hat schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sich halt Dinge selbst verdient, um auch eben zu lernen, dass Geld nicht vom Himmel fällt. Also habe ich an der Topfmaschine gestanden, damals noch für 5 Mark die Stunde, und habe quasi Töpfe entweder eingesetzt oder rausgenommen, wo so Jungpflanzen drin gezogen werden. Und ich weiß noch, dieses Super Nintendo, ich war so unglaublich stolz, als ich es mir dann endlich kaufen konnte. Damals musste man ja noch in den Laden gehen. Da habe, glaube ich, über beide Ohren gegrinst. Aber das war ein sehr schönes, prägendes Erlebnis.
Boah, bei 5 Mark die Stunde hast du ein bisschen dafür gebraucht, ne?
Ja, aber dann weiß man das auch viel, viel mehr zu schätzen. Also meine Brüder durften damit nicht spielen. Ja.
Wie, sind die jünger oder älter, die Brüder?
Meine Brüder sind 1,5 Jahre jünger als ich und Zwillinge.
Ah ja, gut, ich hatte es mich gerade vermutet, die kleinen Brüder schon mal gar nicht. Die großen hätten sich einfach genommen wahrscheinlich.
Ja, bei den kleinen musste ich auch abschließen, weil die waren ja auch immer zu zweit. Also das
Hase und Igel.
Ja, ganz genau. Und ne, das ist, also das lerne ich jetzt auch bei meinem Sohn, so die Gefahrenwahrnehmung ist halt auch ein bisschen eine andere. Und das heißt, die haben eine deutlich höhere Quote gehabt von Dingen, die sie halt kaputt gekriegt haben, ohne Absicht. Aber trotzdem, das war mir dann einfach zu gefährlich.
Ja, die Risikobereitschaft, ne, die ist größer bei Jungs oft. Jemand beschreibt dich mit 3 Worten. Welche 3 Worte würdest du dir wünschen?
Empathisch, auf jeden Fall. Strategisch. Und freundlich.
Das kann ich bestätigen.
Dankeschön.
Was ist etwas, was du über das Leben gelernt hast, von dem du denkst, dass es mehr Menschen wissen sollten?
Dass man nicht immer der Stimme im Kopf zuhören sollte, gerade wenn es um Selbstkritik geht. Weil wir ganz oft uns viel kritischer wahrnehmen als das Umfeld. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch, den habe ich mal im Podcast von Jay Shetty gehört. So, wenn dich jemand kritisiert und die Person dich nicht anrufen kann, um dir das zu sagen, dann ne, nimm das bitte nicht mit. Und man selber kann sich im Kopf ja auch nicht anrufen. Also da lieber noch einmal mit Menschen aus dem Umfeld reflektieren. Und das hilft einem dann auch weiter.
Ich habe mal das Beispiel gehört, hat einer erzählt, auch mit der Stimme im Kopf, dass er gesagt hat, wenn ein kleines Mädchen, du läufst durch den Park und ein kleines Mädchen fällt hin und schlägt sich die Knie auf, wie reagierst du? Sagst du, du dummes Ding, steh auf, reiß dich zusammen, heul nicht rum, wie kannst du überhaupt stolpern? Oder wie würdest du damit umgehen? So hat er das beschrieben als, ne? Und manchmal reden wir halt genau so mit uns, als wären wir halt völlig blöde oder so. Das fand ich auch ein ganz gutes Bild.
Ja, genau. Oder einfach das ist die permanente Selbstunterschätzung, gerade wenn alles nicht so hundertprozentig läuft. Also ich glaube, gerade jetzt die letzten 5 Jahre, zumindest sehe ich das bei mir auch im Umfeld, bei Menschen, die Kinder haben, weil das Leben ist ja komplett unberechenbar geworden. Also auch früher waren Kinder mal krank, aber die Amplitude, mit der das gerade passiert, ist ja nochmal eine ganz andere. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtiger, ne, einfach auch die Umstände zu betrachten und wie ich vorhin schon gesagt habe, auch mal auf das, wirklich ganz bewusst auf das zu schauen, was wir trotzdem geschafft haben. Weil wir Menschen sind ja gar nicht dazu geschaffen, alles immer alleine zu schaffen, was ja heute bei vielen Familien auch so ist. Uns fehlt ja das Dorf und das darf man nicht vergessen. Mhm. Und deswegen so der Fokus auf das, was geklappt hat, ne, raus aus dem eigenen Kopf, mehr Objektivität hilft da auch enorm.
Vielleicht passt die nächste Frage auch dazu, weil es hört sich an, als wärst du da schon ein Stück Weg gegangen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du das Gefühl, du selbst sein zu können?
Da kann ich dir auf jeden Fall bestätigen, das ist heute deutlich mehr als früher. Ich würde sagen, heute bin ich je nach Tagesform irgendwo zwischen einer 8 und 9, bei manchen Menschen dann auch bei einer 10. Und das ist, glaube ich, auch eine große Errungenschaft, sich alleine das zu erlauben. Das war auch viel Arbeit mit und an mir selbst. Da ist meine Tante noch mein großes Vorbild, die leider nicht mehr da ist, aber meine Tante sagte immer, wer mich nicht mag, hat selbst Schuld. Das schaffe ich noch nicht, aber ich finde, das ist ein schönes Bild.
Das scheint so eine Hamburger Einstellung gewesen zu sein, oder?
Sie ist Norddeutsche auf jeden Fall, aber die hatte ein unfassbares Selbstbewusstsein. Also das fand ich wirklich extrem beeindruckend, obwohl die wirklich einiges auch im Leben mitgemacht hat. Ne, wir Hamburger sind ja immer eher so ein bisschen Understatement-mäßig unterwegs. Ich glaube, da passt das Imposter-Syndrom doch ein bisschen besser, aber sie war da schon, wie gesagt, ein großes Vorbild.
Es hat mich gerade an meine Mutter erinnert. Die macht auch solche Sprüche. Sie ist auch in Hamburg aufgewachsen, deswegen dachte ich, du bist eine Parallele.
Ja, das nimmt also den Teil von Hamburg habe ich dann noch nicht so ganz so erfasst.
Genau. Gut, sie ist erst mit 12 dahin gezogen, die kam von der Ostsee vielleicht.
Meine Tante ist auch eher Richtung Ostsee ein bisschen raus.
Okay, haben wir das lokalisiert, wo dieses Selbstbewusstsein gedeiht an der guten Ostseeluft. Das waren deine 7 Fragen. Dankeschön.
Sehr gern.
Seit 2012 gibt es dein Buch. Da hast du es zum ersten Mal geschrieben, in der Elternzeit mit deinem ersten Kind. Ne? Und Ende der 90er Jahre hast du schon mit dem Moderieren auf digitalen Plattformen angefangen. Und dann irgendwann 2004, 2005 hast du es auch zum Beruf gemacht. Das heißt, ne, auch als du gerade die Frage beantwortet hast, wie sehr du selbst sein kannst, und das kannst du ja offensichtlich sehr, du bist auch schon ganz lange diesem Weg gefolgt, das zu machen, wo du das Gefühl hattest, dass das Richtige für dich ist. Was ist denn die große Leidenschaft für dich, die sich bei dir damit verbindet, auf diesen Plattformen zu sein und immer mit Leuten im Gespräch zu sein, digital?
Also angefangen hat das tatsächlich erstmal aus einer Neugier heraus, was da draußen an weiterem Wissen ist. Weil ich war schon immer ein Typ, ich habe total gerne gelernt. Ich hatte auch das Glück, also ich konnte schon vor der Schule lesen, einfach weil mein Vater saß ganz klassisch mit der Zeitung immer am Frühstückstisch. Und ich war so fasziniert davon, was er da macht, dass ich dann mich auf den Schoß gesetzt habe und dann quasi mitgelesen oder er mir vorgelesen hat und ich da das dann so auch gelernt habe relativ früh. Und die Bibliothek war halt irgendwann leer, beziehungsweise wir hatten zu Hause wirklich, wir hatten 2 Dinge. Wir hatten eine Enzyklopädie und wir hatten ein Old Shatterhand Bücher. Und die waren halt irgendwann dann auch alle. Also ich habe tatsächlich dieses Lexikon einmal von vorne bis hinten durchgelesen. Ja, ein bisschen speziell, definitiv.
Du hast auch Wirtschaftsinformatik studiert, würde ich an der Stelle mal sagen.
Also ich habe damit zumindest angefangen, aber das Schrauben an den PCs, das war nicht so meins. Deswegen habe ich nachher doch noch zu Wirtschaft, also BWL und Psychologie gewechselt. Aber ja, programmieren kann ich auch heute noch. Und für mich war das... Deswegen, dass das Internet war plötzlich so viel Wissen. Ich konnte mir jede Frage recherchieren und stellte dann auch relativ schnell fest, dass es da sowas gibt, ne, wo man mit anderen Menschen sich unterhalten kann. Und das war so ein lokales, also ein Regionalforum, wo sich Menschen einfach ausgetauscht haben über Dinge, die man tun kann. Und da war ich irgendwie sehr schnell drin, habe auch festgestellt, ich kann anderen helfen, was für mich auch schon immer ein wichtiger Punkt war. Und habe dann sehr schnell auch die Moderation dort übernommen. Und das war dann irgendwie so der zweite Punkt, eben auch zu merken, Menschen gehen gerne in den Dialog mit mir und ich kann gut auch Dialoge initiieren oder auch als Mediatorin quasi agieren. Das war so der zweite Punkt, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen, also nach den Foren kamen dann sehr schnell die Blogs. Das war eine ganz wilde Zeit, weil hier in Deutschland, das war so 2005, gab das nicht so viele Blogger oder Bloggerinnen, noch weniger tatsächlich. Und hat man Dinge auf den Plattformen veröffentlicht, hat dann gegenseitig kommentiert. Und dann gab es so eine Top 100, wo man dann immer versucht hat, irgendwie höher zu kommen. Und ich weiß noch, ich war ganz stolz. Irgendwann war ich mal weiter oben als Robert Basic, der damals so der größte Blogger überhaupt war, den ich auch also nachher tatsächlich zu meinen Freunden auch zählen durfte. Ganz toller Mensch gewesen, leider auch nicht mehr da. Aber das hat mich so fasziniert, also auch die Szene, die dann daraus entstanden ist und dann, wo du gerade sagst, so meinen eigenen Weg zu gehen. Ich weiß damals, die Leute haben mich so ein bisschen für verrückt erklärt, so was ich da online will mit den ganzen Spinnern und vor allem mein damaliger Freund, der fand das überhaupt nicht lustig, sagte dann auch immer sowas wie, ja, musst du dich da so exhibitionistisch irgendwie, ich habe aus meinem Leben erzählt oder ich habe auch versucht, Menschen zu helfen. Also ich habe damals über Essstörung geschrieben, um Mädchen mit Essstörung einen Weg raus zu zeigen, weil damals war diese Pro-Anorexie-Bewegung extrem groß im Internet und ich habe die Bilder gesehen und war so erschüttert, dass solche Dynamiken passieren, also quasi die negativen Seiten des Netzes, dass ich was dagegen stellen wollte. Und damit, das fand er auch total blöd und hat immer dagegen, hat teilweise, weil er war Informatiker, hat meinen Blog dann offline genommen und solche Scherze.
Wow, ihr wart nicht lange zusammen,
oder? Ja, dann nicht mehr, tatsächlich. Dann nicht mehr und dann habe ich auch meinen jetzigen Mann auch kennengelernt auf einem Barcamp, beziehungsweise erstmal über Twitter. Das ganze Thema hat mich einfach von Tag 1 komplett fasziniert und Man hatte plötzlich so eine Amplitude. Man konnte wirklich nicht vor Ort nur Gutes tun. Man konnte die Fähigkeiten, die man hatte, online einsetzen und so Menschen eben auch im Positiven zusammenbringen und auch da eben eine Gemeinschaft schaffen. Das war auch schon damals irgendwie so immer der Kern von dem, was ich getan habe. Und auch einer der Gründe, warum ich so Dinge gemacht habe, wie beim Community Camp zum Beispiel in die Orga einzusteigen. Ich habe 10 Jahre lang das Barcamp Hamburg auch ehrenamtlich mit organisiert. Das war alles immer, um Menschen zusammenzubringen. Genau. Ich musste gerade schmunzeln, weil beim Barcamp Hamburg war das so, dass irgendwann aus Versehen war es so, dass mein Name auf allen Tickets stand. Das war ein technischer Fehler. Und ganz viele fragten, wer ist denn Vivian Pine? Und das war dann so der Moment, dass ich realisierte, okay, ne, du organisierst hier seit, ich glaube, das war 5 Jahre zu dem Zeitpunkt, seit 5 Jahren eine Konferenz für 400 bis 800 Menschen. Und die Menschen kennen dich gar nicht, sondern sie assoziieren einfach das positive Gefühl des Barcamps. Und im ersten Moment war ich natürlich ein bisschen beleidigt, aber im zweiten Moment dachte ich, hey, ist doch eigentlich cool, weil da offensichtlich funktioniert es trotzdem.
Super Marketing. Für dich.
Genau.
Das war jetzt die Geschichte, wie du berühmt wurdest.
Nee, tatsächlich nicht. Und da lege ich auch gar nicht so viel Wert drauf. Also weil bei mir geht's immer um die Sache. Ja, ich habe Themen, für die ich einstehe, für die ich nach vorne bringen möchte. Und ich habe festgestellt, dass ich ganz gut reden kann, dass Menschen mir auch gerne zuhören. Und dann kann ich das eben für das Gute einsetzen. Und dann mache ich das auch gerne. Aber wenn mich jemand fragen würde, na, willst du für dich auf die Bühne, dann bis heute, ich stehe nicht gerne auf der Bühne. Eigentlich bin ich introvertiert und habe mir das sehr stark antrainiert. Und Das sagte auch mal eine Pitch-Trainerin zu mir. Man sieht das noch, wenn man sich mit Körpersprache auskennt, weil ich stehe auf der Bühne immer mit den Füßen so.
Fluchtbereit, nein. Achso, dann drüber fallen.
Ich mache eine Mauer. Und da ich halt gelernt habe, dass ich das im oberen Bereich nicht machen darf, weil es dann zu verschlossen wird, dann mache ich das mit den Füßen.
Ah, interessant. Wieder was gelernt. Also genau. Die Fußspitzen zueinander wäre die Mauer.
Genau.
Okay, ich hatte gerade so die Assoziation, dass du versuchst, in verschiedene Richtungen loszurennen und weißt, dass du aber da bleiben musst. Dass die das irgendwie so.
Ja, also die Bianca, auch, also eine ganz tolle Pitch-Trainerin aus Berlin, die sagte damals auch, wirkst dabei immer noch wie so ein Reh. Also das Reh kommt halt immer noch durch in der Körpersprache. Und das kannst du dir entweder jetzt ganz abtrainieren oder es zu deinem Markenzeichen machen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil, ne, also echt zu sein ist auch irgendwie, es ist mir auch immer wichtig. Echt und ehrlich, das, genau, auch was, was ich von meinem Vater das gelernt habe.
Ja, du warst eine eigentlich echt krasse Pionierin, ne, und deiner Zeit auch weit voraus. Also was du gemacht hast, dich da so ins Internet zu begeben, das ist das, was heute alle Eltern beklagen, was ihre Kinder tun. Nicht mehr von ihrem Handy wegkommen und da nur sein. Ist das was Ähnliches oder würdest du sagen, nee, das ist heute was ganz anderes?
Heute sind die Mechanismen ja viel mehr darauf ausgelegt, die Kinder quasi von Anfang an auch süchtig zu machen. Also die Netzwerke sind heute ja viel stärker darauf getrimmt, diesen Dopaminausstoß auch zu bekommen, so die schnelle Befriedigung. Und das macht ja, ne, das macht ja mit uns Erwachsenen schon was. Aber mit den Kindern ist das die Studienlage ja sehr eindeutig, macht es ja noch mehr. Und das sehe ich auch ganz klar. Also das sieht man, ne, bei kleineren Kindern, finde ich, sieht man das schon, dass die Stimmung sich halt sehr stark ändert. Wobei wir beim Kleinen, also der hört super gerne Podcasts und Hörspiele, der muss gar nicht unbedingt irgendwie wirklich Screen haben. Aber das merkt man auch, ist ja irgendwann auch der soziale Druck, der da noch mit reingeht, sodass man auch, und das fand ich wirklich auch erschreckend, obwohl wir unsere Tochter zum Beispiel von Anfang an auch über die Mechanismen aufgeklärt haben, ist es trotzdem eine ganze Weile so gewesen, dass wenn sie was hochgeladen hat, also wir haben die Regel, dass sie kein Gesicht hochladen darf, aber sonst sich da schon so ein bisschen ausprobieren kann, wenn das dann nicht genug positive Rückmeldungen bekommen hat, dann hat sie das auch wieder gelöscht oder war dann eben betrübt. Und ich finde, das muss man sich dabei vor Augen halten, wenn man Kinder hat, dass das wirklich nicht nur so das bisschen Internet ist, sondern das macht wirklich was mit denen in der realen Welt. Und da muss man als Eltern einfach auch einen Blick drauf haben, darüber muss man mit den Kindern sprechen und auch darauf achten, dass das halt nicht falsche Wege nimmt.
Mhm. Was ich interessant fand, was du gesagt hast in einem Podcast, dass wenn ein Unternehmen auch, aber es ist ja egal, es geht jetzt auch um die Kinder und die Mechanismen. In deinem neuen, in der Neuauflage deines Buches spielen die Mechanismen dahinter ja auch eine größere Rolle. Und du hast diese Metriken, die abgefragt werden, Eitelkeitsmetriken genannt. Das Wort hatte ich noch nicht gehört, aber ich finde das super passend, weil wir uns auch die ganze Zeit Gedanken machen. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wenn wir hier auch im Aufsichtsrat Zahlen abgeben, das ist nicht so das Richtige. Irgendwie spiegelt das nicht wider, was wir da eigentlich machen, aber wir tun es doch, weil es verlangt wird. Und dann habe ich mich richtig gestern gefreut, als ich das Wort Eitelkeitsmetriken gehört habe. Kannst du das mal erklären?
Ja, Eitelkeitsmetriken sind im Endeffekt die Zahlen, die gut aussehen, die man einfach erfassen kann, aber die alleinstehend überhaupt gar keine Aussage haben. Also nehmen wir mal den Klassiker, ne, Fans zum Beispiel. Also also gerade auch wenn Unternehmen mir sagen, ja, wir messen in Fans oder wir wollen in Fans messen, dann zeige ich ihnen relativ schnell mal eBay und sage, guck mal, ne, für 100 Euro kannst du dir 10.000 Fans kaufen. Das ist dann eine schöne Zahl, aber für dein Unternehmen bringt es im Endeffekt gar nichts. Genauso wie mit dem Thema Likes, also ganz allein genommen, ja, dein Inhalt gefällt. Aber dieses Gefällt wird deutlich höher sein, wenn ich zum Beispiel ein Gewinnspiel mache. Und auch da haben wir die gleiche Herausforderung. Da werden die Menschen in der Regel nicht oder nur am Rande wegen dem Inhalt, dem Unternehmen, der Organisation da sein, sondern in erster Linie wegen dem Gewinnspiel. Und gerade wenn man dann solche Mechanismen nutzt wie, ja, folge unserer Seite, like diesen Beitrag, teile ihn nochmal, dann machen die Menschen das nicht, weil sie dich mögen, sondern machen sie das, weil sie was gewinnen wollen. Und die bleiben dann Fans, haben aber keinerlei Interesse für die Inhalte, was dafür sorgt, dass die folgenden Inhalte es einfach schwerer haben werden, weil ich quasi diese Karteileichen in den Fans habe, die sich nicht für meine Inhalte interessieren und so alle Inhalte als weniger relevant gewertet werden. Und das sehen ganz viele nicht, nach wie vor nicht, und nehmen das so als die höchsten Werte, die nach innen reported werden, was auch dazu führt, dass man nicht so ernst genommen wird, wie man ernst genommen werden könnte. Und das ist, finde ich, der zweite wichtige Aspekt an dieser Stelle, weil eigentlich müssen wir unsere Arbeit so messen, dass wir eben unseren Beitrag zu den Organisations- oder Unternehmenszielen nachweisen können. Und da kann dann vielleicht, wenn der Vorstand drauf besteht, auch so eine Zahl relevant sein, wenn man dafür sagt, okay, guck mal, wir sind im letzten Jahr so und so viel gewachsen, organisch. Wir haben noch mal geguckt, da aus den Regionen kommen unsere Fans und Follower. Auch immer sehr spannend, wenn ich im Audit bin und dann irgendwie 80% aus Indien kommen. Das sind die gekauften oder fehlgeleitete Werbeanzeigen. Wenn man nicht das Targeting gut aufsetzt und da auch tatsächlich, ich habe es auch schon erlebt, also Agenturen muss man da auch durchaus mal auf die Finger gucken, dann kann sowas eben auch passieren. Also wenn man wirklich in die Zahlen nochmal ganz differenziert reingeht und sagt, auch vielleicht mit dem Inhalt, der uns wirklich ganz doll am Herzen liegt, damit und unsere Werte repräsentiert, damit haben wir so und so viele neue Menschen dazu gewonnen, wo wir auch zeigen können, die Aktivität ist danach nicht runtergegangen, sondern gleich geblieben. Dann werden solche Zahlen relevant. Aber einfach so Fans, Follower, Likes für sich genommen sind halt wirklich nur Eitelkeitsmetriken, die gut aussehen, aber nichts aussagen.
Und hast du das Gefühl, dass die Menschen, die Social Media so machen, dass die Unternehmensziele repräsentiert werden, in der Mehrheit sind? Ich würde jetzt mal sagen, nein, vom Gefühl her, aber.
Nein, da habe ich sogar eine Zahl aus der BVCM-Studie.
Bundesverband Community Management,
wo ich wirklich geschockt war, muss ich sagen. Also das ist jetzt aus 23 war die Umfrage und nur 8% haben gesagt, ja, ich kann meine Ziele auch den Unternehmenszielen oder Organisationszielen zuordnen. Und die Zahl fand ich wirklich, also da war ich wirklich geschockt drüber.
Habt ihr Unternehmen in der Wirtschaft gefragt oder was, wie viele?
Wir haben über 300, jetzt habe ich tatsächlich die Zahl gar nicht parat, aber wir haben Community- und Social-Media-Managerinnen aus sämtlichen Branchen und Institutionen befragt.
Ist die öffentlich zugänglich, die Studie?
Die ist öffentlich zugänglich unter bvcm.org/studie.
Okay, das werde ich natürlich dann auch verlinken in den Shownotes. Das ist echt interessant, ja. Also ich habe natürlich jetzt lauter Ideen dazu, wieso das so ist, aber du hast bestimmt das Wissen dazu.
Naja, also man unterhält sich ja des Öfteren mal auch mit Menschen oder ich bin ja auch öfter in Strategieprozesse in Unternehmen oder Organisationen eingebunden. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass in dem Teil der Zielsetzung einfach nicht weit genug gedacht wurde. Also es ist überhaupt keine böse Absicht, sondern es ist im Endeffekt, man hat irgendwo mal gelesen, es reicht, wenn ich sage, ich möchte die Markenwahrnehmung erhöhen und kann das dann eben so runterbrechen. Hab mir dafür dann halt die Reichweite als Ziel gesetzt, so was ja per se auch noch nicht wirklich miteinander verknüpft werden kann. Und was dann, also die Lösung ist im Endeffekt, und da gibt es eine ganz einfache Methode, weil der BVDW hat schon vor Jahren eine sogenannte Social Media Erfolgsmatrix erstellt, die auch immer noch bei denen auf der Webseite ist oder auch bei mir auf der Webseite gibt es einen ganzen Artikel quasi, wie man von den Unternehmenszielen wirklich zu den eigenen Zielen
BVDW.
Kommt. BVDW, genau. Bundesverband der Deutschen Wirtschaft.
Ah ja, danke.
Fachgruppe Social Media. Er hat das damals erstellt und das ist für mich immer noch das schlüssigste Werk in dem Bereich. Die brechen dann quasi auch wirklich von Unternehmenszielen, brechen die auf das Social-Media-Ziel runter und auch noch die jeweilige Metrik dazu. Ich persönlich gehe immer noch einen weiteren Schritt, wenn ich nämlich mein Ziel habe und quasi das Ziel der jeweiligen Maßnahme, stelle ich noch ganz konkret die Frage, was müssen meine Mitglieder oder was müssen meine Menschen, die ich erreichen möchte, dafür tun, damit ich mein Ziel erreiche. Und so wird dann eben auch ein Schuh draus. Wenn ich mehr Sichtbarkeit haben möchte, dann ist natürlich ein Ziel, dass Menschen meine Inhalte teilen. Wenn ich meinen Social-Media-Auftritt prima dafür mache, dass Menschen zufriedener sind und denen geholfen wird, dann wäre für mich eine Metrik, dass die Menschen überhaupt auch auf Social-Media Fragen stellen, damit ich ihnen helfen kann. Mhm. Sodass man wirklich auch ganz konkret diese Verbindung zwischen den Zielen, die man aus dem Marketing kennt und dem Verhalten in Social Media auch schließt. Dann kann man nämlich auch ganz anderes Reporting machen.
Welche Art der Community ist es? Geht es darum auch dann? Also diese, weil eine Service-Community sozusagen, eine, die, du hattest mal das schöne, den schönen Satz zitiert von jemandem, der gesagt hat, wenn ich in einem Forum gehe, um meinen Toaster zu reparieren, will ich nicht mit anderen Menschen mich unterhalten, die auch ihren Toaster oder die kennenlernen, deren Toaster kaputt ist, sondern dann möchte ich, dass mir geholfen wird, ne?
Ja, ja, ganz, ganz genau. Das Originalzitat war von Richard Wellington mit einer Waschmaschine, aber der Sinn bleibt im Endeffekt das gleiche. Es ist ja auch immer wichtig für mich zu sehen, was möchte ich für die Menschen bieten? Was brauchen die? Deswegen, also auch wenn ich quasi in einen Prozess reingehe, schaue ich mir auch immer an, was wollen die Menschen überhaupt? Wo ist wirklich ein Bedürfnis dafür da, dass wir ansprechen können, womit wir gleichzeitig unsere Ziele bedienen können? Weil nur so wird ein Schuh draus. Weil ich kann mir ganz viele große, tolle Ziele stecken. Wenn das aber mein Gegenüber nicht interessiert, wird es nicht funktionieren. Beziehungsweise dann kann ich ganz, ganz viel Werbung, auch Werbebudget rauf tun, ganz viel Geld versenken. Aber es wird nie den Erfolg bringen, den es bringen könnte, wenn ich mir vorher einfach mal angeschaut hätte, was brauchen die Menschen da draußen eigentlich wirklich von mir.
Dann scheint die Bereitschaft und die Kompetenz nicht da zu sein, sich mit den Followern zu unterhalten. In großen Teilen. Also wenn du gesagt hast, vorhin 8% schaffen das nur, ihre Unternehmenswerte zu repräsentieren.
Also die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Zusammenhang nachzuweisen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht heißt, dass nur 8% es insgesamt gut machen. Das ist mir auch ganz wichtig. Also da finde ich, da haben wir in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Zuwachs an Kompetenz gesehen. Man sieht wirklich gut gemachte Inhalte, die passgenau auf die Bedürfnisse von Menschen auch geschaffen werden in ganz vielen Arten und Weisen. Vielleicht haben wir die Menschen, die es gut machen, nicht angesprochen mit der Studie, wie es bei Studien dann auch immer so ist. Und vielleicht ergänzend, also viele haben auch gesagt, dass tatsächlich eine Strategie besteht, über 50%. Das war, als wir die erste Studie gemacht haben, auch noch ganz anders. Also da ist ein deutlicher Kompetenzzuwachs zu sehen, aber so ganz von A bis Z wird es noch nicht überall gemacht.
Ich glaube, das ist auch zweierlei, ne, wovon wir dann jetzt reden, weil wenn du sagst, passgenaue Inhalte erstellen, das passt dann vielleicht auch zum Unternehmen, das ist ja schön. Also man senden geht gut, Marketing funktioniert. Mhm. Womit du ja aber angefangen hast, ist ja auch Moderation, Dialog, also mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Community. Das wäre ja der Rückkopplungskanal und da vermute ich, und da habe ich auch den Verdacht, dass das auch nicht so gut funktioniert, weil es keine Querschnittsaufgabe ist und auch immer noch nicht so gesehen wird, Social Media, ne?
Ja, also ich sage ja schon auch seit Jahren ganz klar, wer das nicht das Potenzial sieht, auf Social Media Dialoge zu führen oder sogar Beziehungen aufzubauen, wird nie das volle Potenzial von Social Media ausschöpfen können. Und ich sehe leider auch, gerade noch im Community Management, also wirklich mit den Menschen in Interaktion gehen, bei vielen Unternehmen eine große Flanke. Was oft einfach damit zu tun hat, dass es immer noch zu wenig Personal in dem Bereich gibt und man ja auch wirklich bedenken, also wenn man es ordentlich macht, braucht man eben auch Menschen dafür, A, die es können und B, die auch genug Zeit dafür haben. Es wird ganz oft so gemacht, ja, mach das mal nebenbei. So, dann schafft man es vielleicht noch, die schlechten Kommentare zu löschen oder auszublenden und vielleicht noch hier und da mal ein Herzchen da zu lassen, aber für mehr ist dann einfach keine Zeit. Also das sagte Stefan Eberts mal ganz schön, ne? Man kann irgendwie ein Flugzeug auch nicht gleichzeitig steuern und fliegen und hinten dann die Menschen bedienen. Das ist irgendwie auch nicht möglich. Und das Potenzial von Community Management ist vielen Unternehmen einfach noch nicht klar.
Ja. Als ihr diesen Bundesverband, oder du warst, ich weiß gar nicht, ob du ihn mitgegründet hast, aber du warst auf jeden Fall super schnell dabei, dieser Bundesverband Community Management, und du hast dich auch eingesetzt, verschiedene Berufsbilder auch eintragen zu lassen, auch bei Arbeitsämtern zum Beispiel. Und das ist ja zum Beispiel was ich aber auch beobachte, dass gar nicht, wirst du noch besser sehen, dass gar nicht so viel differenziert wird zwischen Content Management, Social Media Redakteur und Community Management. Wenn ich Ausschreibungen sehe, und das gilt auch bei uns im Haus, dann steht da genau eine Person, die gesucht wird, die am besten irgendwie frei dreimal die Woche das alles machen soll. Also das Flugzeug fliegen, betanken, warten und die Leute reparieren und die Leute bedienen. Gepäck noch ein- und ausladen wäre auch noch gut. So habe ich den Eindruck, dass das eigentlich immer noch vorherrscht.
Ja, das ist leider tatsächlich auch so. Ich bin Gründungsmitglied im Verband, also ich war nicht von Anfang an dabei. Tatsächlich habe ich, also das Berufsbild Social Media ManagerInnen habe ich für mein Buch damals ausgearbeitet, in Zusammenarbeit mit ganz vielen tollen KollegInnen, aber auch Menschen aus Human Resources, also aus dem Personalwesen, um eben auch eine Matrix zu schaffen, mit denen Menschen aus dem Personalwesen arbeiten können. Eigentlich genau mit der Intention, dass es vielleicht ein bisschen weiter in die Verbreitung geht. Deswegen habe ich mich dann auch sehr dafür eingesetzt, dass es auch beim Arbeitsamt eingetragen und differenziert wird. bis heute ist es nicht so gekommen. Meine Vermutung ist, dass A, immer noch alles, was so ein bisschen nach Internet riecht, einfach in eine Rolle gepackt wird. Viele Vorgesetzte oder Unternehmen einfach auch total unterschätzen, welcher Aufwand das ist, wenn man es vernünftig macht. Auch komplett übersehen, dass Menschen ja vielleicht auch mal Urlaub haben oder mal krank sind oder andere Situationen haben, wo sie nicht im Internet, beruflich im Internet rumhängen wollen. Und auch schon deswegen die völlige Fehlannahme haben, so eine Person für alles würde reichen. Das Einzige, was hier wirklich hilft, ist mal sich hinzusetzen und einen Monat lang wirklich zu messen, wie viel Zeit brauche ich für was und das wirklich zu dokumentieren, zu sagen, ne, wie viel Zeit verbringe ich quasi auf welchem Berufsprofil, was können wir mit dieser Ausstattung erreichen und was könnten wir aber machen, wenn ich mehr Zeit hätte oder wenn ich hier Unterstützung bekommen würde, um einfach auch mal deutlich zu machen, dass man hinter dem Potenzial bleibt oder auch ganz einfach mal die Überstunden zu dokumentieren. Weil auch das ist was, was ich im Social Media und Community Management Bereich extrem oft sehe. Wir haben super engagierte Menschen, die total mit Herzblut dabei sind, die Kundinnen oder die Community total lieben und denen das wirklich wichtig ist und die deswegen auch am Wochenende abends rumhängen, obwohl sie dafür weder bezahlt werden noch irgendwie Wertschätzung bekommen. Und das fühlt sich dann vielleicht im Moment gut an, führt aber auch dazu, dass wir dann eine große Herausforderung haben, was das Thema Burnout angeht oder auch so die innere Verabschiedung vom Job, weil man irgendwann merkt, okay, es bringt ja auch irgendwie nichts. Und das sehe ich halt auch als hohes Risiko. So, da müssen wir uns selber vielleicht, und ich nehme mich da nicht aus, ich bin ja ganz genauso, da muss man sich selber dann auch mal, ne, am Schopf greifen und sagen, so komm, einmal Dienst nach Vorschrift, weil solange es immer funktioniert, wird es auch einfach so weitergemacht. Weil einfach nicht gesehen wird oder auch nicht gewertschätzt wird. Das ist ja dieses Präventionsparadoxon, was passieren könnte, wenn man halt nicht so viel über den Dienst arbeiten würde.
Ja. Ja, das, mir kommt das manchmal vor, als wäre das wie so, also ich habe mal das Wort Schlammschleuse gehört, auch für Infotelefone. Und ich habe das Gefühl, so Leute, die diese Jobs machen, Social Media Management, Community Management, Content Creation, das ist auch wie die Schlammschleuse für manche Unternehmen. Mhm. Ne, die sollen die Drecksarbeit machen, aber die sollen bitte sonst ihre Klappe halten und halt einfach die Arbeit machen. Also zum Thema Wertschätzung. Und ziehst halt lange deine Wertschätzung, glaube ich, daraus, aus der Freiheit, die du hast, weil du halt als Einziger auch deinen Job verstehst oft im Unternehmen. Die Leute verstehen es ja gar nicht so sehr. Das heißt, es gibt auch auf einer Seite eine gewisse Freiheit. Mhm. Aber die hat natürlich einen großen Schatten, den, dass du dich dauernd nicht gewertschätzt fühlst im Unternehmen, weil du weißt, dass du wahrscheinlich auch hinter deinen Potenzialen zurückbleibst. Ne? Oder ja, das Unternehmen auch hinter den Potenzialen zurückbleibt. Aber du bist dann ja oft in so einer Position, in der du auch in der Hierarchie gar nicht da hochkommst. Die wollen dich ja gar nicht hören, weil du sollst halt deine Gummihandschuhe anziehen und weiter im Schlamm wühlen. Ja, so, das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ja, und gerade beim Community Management kommen wir da eigentlich auch zu dem Thema Arbeitssicherheit, weil gerade wenn man noch in einem Bereich arbeitet, wo man extrem viel mit Hassrede zu tun hat, übersehen ja auch viele, dass die Arbeitgeber da eigentlich auch Verpflichtungen haben. Weil wenn ich den ganzen Tag, 8 Stunden lang am Tag irgendwie Hasskommentare moderiere, dann macht das was mit den Menschen. Dann ist das eine psychologische Belastung, die auch arbeitsrechtlich relevant ist. Und auch das ist, glaube ich, den wenigsten da draußen klar, dass sie auch Rechte haben, die sie hier auch einfordern können. Und sei es eine Supervision, gerade wenn, also ich denke jetzt gerade an große Medienunternehmen oder auch eine politische Auftritte, wo ja wirklich das hoch hergeht, ob es dann eine Supervision ist oder ob es regelmäßige Pausen sind. Also wir haben ja zum Glück ein sehr gutes Arbeitsrechtssystem hier. Und dann höre ich oft die Gegenantwort, naja, aber dann ist mein Job ja irgendwie in Gefahr. Und dann sage ich immer, eine gute Community- und Social-Media-Managerinnen werden kein Problem haben, einen neuen Job zu bekommen. Mhm. Und ne, dieses Selbstbewusstsein, ja, muss man sich dann auch nehmen, weil niemand hat was davon, wenn man ausbrennt. Weder die Community, noch man selber, noch die Arbeitgeber in dem Moment. Das ist es auch nicht wert.
Vivian, du bist immer so aktivistisch da schon bei dem Thema. Wie kann man das denn vorantreiben, dass die Leute in Unternehmen mehr Gehör finden? Würdest du wirklich sagen, nur noch Dienst nach Vorschrift? Also ist das wirklich die Lösung? Werden die dann wach? Also das ist ja schon sozusagen, da hat man ja schon halb resigniert. oder?
Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also jetzt, wenn es einmal im Jahr irgendwie die Überstunde ist oder auch meinetwegen einmal im Monat, da von der Situation rede ich ja gar nicht. Aber wirklich das regelmäßige, deutliche Übertreten der vertraglich festgelegten Arbeitszeiten, wie gesagt, also es wird immer gerne mitgenommen. Also das kann ich den Arbeitgebenden hier auch gar nicht, vielleicht bekommen sie es auch gar nicht mit, weil sie überhaupt gar keine Vorstellung haben, welcher Aufwand, welche Arbeit das ist. Aber einem selber bringt das langfristig nichts. Und ich finde, das muss man deutlich sagen. Und sonst wird es auch keine Wahrnehmung dafür geben. Das ist der eine Teil, was jeder selbst machen kann, ist auch immer wieder erwähnen. Natürlich wird man dann auch irgendwann so ein bisschen abgestempelt, so ja, du meckerst. Aber auf der anderen Seite, was ist dann die Alternative? Sich selber auszubeuten, das kann es dann ja auch nicht sein. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und also da haben wir mit dem Verband das ja immer wieder versucht, oder ich mache es auch ja nach wie vor weiter, einfach den Arbeitgebenden mal klar zu machen, wie viel Zeit und Aufwand das eigentlich ist und auch welche Rechte man hat. Ich hatte jetzt zuletzt ein Handout gemacht zum Thema Hassrede. Was brauche ich eigentlich oder was braucht mein Team, wenn es mit dem Thema Hassrede konfrontiert ist? Das ist eine ganz einfache Checkliste, die man dann einfach mit dem Vorgesetzten mal durchgehen kann und mal abhaken kann, was haben wir, was haben wir nicht. Ich habe auch in der Lektüre, also in meinem Blogbeitrag zum Thema mentale Gesundheit, habe ich extra einen Abschnitt für Teamleads auch drin, was sie für ihr Teams tun können. Und das ist jeder, der in einer höheren Position ist in Social Media, ist aus meiner Sicht eigentlich in der Verpflichtung, wirklich mal zu schauen, was macht mein Team, was braucht mein Team und wie kann ich denen helfen, bestmöglich zu funktionieren. Ich glaube, wir müssen viel mehr gute Beispiele zeigen, weil es gibt auch tolle, gute Beispiele da draußen, die schon gut machen, die nochmal deutlicher zeigen. Und auf der anderen Seite, auch vielleicht jeder, der jetzt zuhört und ein Social Media oder ein Community-Team hat, sich selber einfach mal genau diesen Prozess vornehmen. Haben meine Teammitglieder all das, was sie brauchen? Die eine Seite ist immer das persönliche Verhalten, die andere Seite ist die, finde ich, die Verpflichtung, also dass man seine Rechte kennt und die auch einfordert. Und das dritte ist aber immer das Unternehmen, was A, diese Rechte auch umsetzen muss und B, auch einfach, ich finde, Teamführung, da ist das ja, ne, man führt sein Team und das ja idealerweise auch auf eine gute Art und Weise, damit es allen gut geht, damit auch alle das bestmögliche Ergebnis gemeinsam schaffen können.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, weil du auch angesprochen hattest, das Potenzial. Also wie kann es denn gelingen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Argumente sind, die noch besser verfangen, wenn man sagt, okay, ich habe jemand auf einer hierarchisch höheren Position. Das ist auch meine, also ich sehe es bei manchen Pressestellen jetzt auch in der Kirche tatsächlich bei uns, dass Leute sagen, okay, wir nehmen uns das auch zum Thema. Weil für mich ist das ja natürlich auch ein Gesamtthema Social Media für die gesamte Kommunikation des Hauses. Gavin Kahlmeier sagte mal hier im Podcast, das ist eigentlich immer der Social Media Community Management macht, da mit den Leuten redet, das ist wie ein Pressesprecher. Und so gut müsste der auch eigentlich ausgebildet sein, jede Person. Also du musst eigentlich Psychologin sein, super Kommunikatorin, Mediatorin, wie du es schon gesagt hast, und bist noch die Pressesprecherin, vertrittst die Werte des Hauses. Du musst ja wahnsinnig viel mitbringen. Das heißt, wenn es jetzt Verbündete gäbe, wie könnte man in der Strategie gut sagen, so schöpft ihr euer Potenzial aus? Also wie kann man sowas gut einbinden, Social Media, aber auch verklickern? Also da ist ja immer die Nachweispflicht, okay, welche Zahlen und so wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, aber vielleicht gibt es auch noch andere softere Faktoren.
Also das Potenzial, also im Endeffekt, also jetzt gerade bei der Kirche oder auch bei vielen anderen Institutionen, Unternehmen, ne, gerade sich auch das Thema nahbar zu machen, mit den Menschen zu sprechen, zu zeigen, wir nehmen euch wahr, ihr könnt hier, also ihr könnt mit euren Sorgen zu uns kommen, wir reden mit euch, wir nehmen euch an die Hand, wir geben euch was mit. Ist gerade ja auch in dem Bereich einfach eine riesengroße Chance, weil ne, die Menschen, also ich habe da Statistiken gelesen, die Menschen gehen ja zum Beispiel nicht mehr so oft in die Kirche wie früher oder nicht mehr so in den großen Zahlen, aber trotzdem die Aufgabe, und ich sehe die Kirche quasi immer als zentralen Punkt, der Menschen Unterstützung gibt, oder Glaube generell. Das ist ja etwas, was extrem unterstützend wirken kann, und diese Aufgabe kann man ja auch auf Social Media übertragen. Indem man den Menschen einfach zeigt, wir sind da, wenn ihr uns braucht. Und wir sind vielleicht auch da, wenn ihr gar nicht wisst, dass ihr uns gerade in diesem Moment braucht. Und da eben auch mit genau diesem Selbstverständnis reinzugehen. Wir sind quasi die Kirche, wir sind die Online-Kirche und haben hier auch ein Haus, was wir genauso aufbauen wie eine Kirche. Das sieht dann vielleicht nicht so schön aus, wie die Kirchen sonst aussehen, die so im Dorf stehen oder halt auch, ne, der Kölner, ich denke gerade den Kölner Dom, der auch sehr, sehr beeindruckend ist. Aber es ist auch eine Art von Anlaufstelle, die Menschen besuchen können. Und ich würde ja auch nicht sagen, komm, wir stellen die Kirche hin und dann können die Leute damit machen, was sie wollen. Sondern ich starte die auch aus. Ich stelle da jemanden hin, der den Menschen Mut zuredet, der sich mit den Menschen unterhält, der aktuelle Themen aufnimmt und Menschen eben im Alltag dann auch hilft, ne, dadurch zu begleiten und so auch immer wieder Inhalte und Impulse neu setzt. Also man kann da ja sehr viele Parallelen ziehen, wenn man möchte. Und dieses Selbstverständnis aufzubauen, dass Social Media halt nicht so ein buntes, ja, kann man mal irgendwie so ein bisschen lustige Dinge oder lustig irgendwie auf TikTok tanzen, kann man auch machen, kann auch Teil der Strategie sein, um jüngere Menschen irgendwie auch zu zeigen, ne, wir sind hier gar nicht so steif, wie ihr vielleicht denkt. Aber also auch wirklich genau eine Parallele zu setzen, welchen Sinn das hat in der Gesamtkommunikation und auch Bilder zu schaffen, mit denen Menschen das dann auch verstehen, mit denen man gerade redet. Wenn man dann anfängt, irgendwie von KPI und Followern und Likes und Reactions zu sprechen, das sagt denen nicht viel. Und wenn man, wie gesagt, wie in diesem Bild dabei bleibt, hey, im Endeffekt ist jeder einzelne Inhalt genauso wie der Priester, der Pastor, der gerade vorne steht und den Menschen einen Impuls mitgibt, dann wird das schon deutlich greifbar. Also man muss die Sprache der Menschen sprechen, die Menschen an die Hand nehmen, um denen die Bedeutung auch zu erklären. Und dann wird es auch nochmal logischer, warum ich dann auch Menschen brauche, die mit einer guten Kompetenz in der Kommentarspalte unterwegs sind, weil sie genau die gleiche Aufgabe wie dann vielleicht eine Seelsorge in dem Moment übernehmen.
Ja.
Und dafür brauche ich ausgebildete Menschen.
Genau, Seelsorge ist ein großes Thema, bei unseren Leuten auch. Und das andere, weil ich dich gerade die ganze Zeit angucken darf, habe ich gedacht, du bist ja auch Botschafterin, ne, von verschiedenen Dingen, von Digital School Story zum Beispiel, aber auch vom Bundesverband Community Management. Und dass Leute, die Social Media machen, eigentlich ein bisschen mehr statt als Schlammarbeiter, als Botschafterin ihres Unternehmens betrachtet werden sollten, die sie ja eigentlich auch sind. So.
Ja, definitiv. Also ne, manch ein Social-Media-Auftritt hat ja eine größere Reichweite, als jede Pressemitteilung je haben wird. Also seien wir doch mal ganz ehrlich. Deswegen finde ich das Bild schon sehr treffend. Und das ist auch personalisiert. Und das ist ja auch immer etwas. Wir Menschen reden immer lieber mit anderen Menschen als mit Accounts oder irgendwelchen Logos. Und ne, das Potenzial darf man auch nicht unterschätzen.
Ja. Ich wollte mit dir eigentlich über Demokratie auch reden und die Bedeutung von Social Media, beziehungsweise Social Media hat, glaube ich, auch den Niedergang unserer Demokratie beschleunigt es auch mit. Nicht als Werkzeug, aber einfach das Kommunikationsmittel und so, wie wir miteinander dort reden als Menschen. Hast du Hoffnung, dass Community Management ein gutes und zunehmend Menschen, die lernen, wie das funktioniert, dass das noch Social Media noch ein Land wird, wo wir besser leben können irgendwann, wenn wir es ordentlich besiedelt haben, oder?
Jetzt muss ich mal tief durchatmen, weil da so mein innerer Optimist sich mit meinem inneren Pessimist gerade sehr oft im Clinch.
Schlägerei.
Genau, Schlägerei, sehr, sehr große Schlägerei. Nein, also ich persönlich, ich mag nicht aufgeben. Einfach, ich mag nicht aufgeben, weil ich, na, auch weil ich persönlich so viel Positives aus Social Media mitgenommen habe, so viele wunderbare Freundschaften irgendwie geschlossen und bis heute habe, selbst aus der Blogzeit habe ich noch Menschen mit denen.
Dein Mann?
Mein Mann auch, aber ne, Gerhard Elblick, das war einer der ersten Blogs, der mir gefolgt ist und mit dem bin ich auch bis heute noch befreundet, also seit 2005, das sind auch schon 20 Jahre. Also deswegen, also da entstehen Freundschaften, da ist sehr viel positives Potenzial drin. Es ist ja auch gerade dieses Thema, sich nicht allein zu fühlen, zu merken, es sind da draußen Menschen, die sind so wie ich, ob es dann um Herausforderungen im Alltag geht, ums, ne, also gerade, ich finde gerade so Themen wie Eltern sein, dann sehe ich gerade sehr oft, dass sich Menschen über das Thema ADHS zum Beispiel austauschen und Parallelen merken und plötzlich merken, hey, ich bin gar nicht alleine da. Also ganz viele Themen oder auch Long-Covid, also wirklich, wo man dann auch nicht ernst genommen wird und dann online geht und plötzlich merkt, hey, ich bin nicht alleine. Und dieses Gefühl finde ich gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. Und da hoffe ich drauf, dass uns das auf jeden Fall auch erhalten bleibt. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir über Demokratie sprechen, sehe ich ein riesengroßes Versäumnis bei ganz vielen Unternehmen, Organisationen und Medien, und sonstigen Kanälen, die halt in den letzten 10 Jahren kein vernünftiges Community Management gemacht haben. Weil so sind die Kommentarspalten im Endeffekt zu Brandbeschleunigern mutiert. Weil man dort plötzlich Dinge sagen konnte, die man sich vorher nur auf dem Stammtisch getraut hat. Das wurde dann da akzeptiert, das wurde nicht wegmoderiert. Und es gibt natürlich den Menschen den Eindruck, ach so, ja, dann können wir das wohl auch überall sagen. Und das macht die Menschen mit einer nicht demokratischen Einstellung einfach mutiger. Und auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass Menschen mit einer gemäßigten Meinung sich gar nicht mehr trauen, in der Kommentarspalte sich zu äußern. Weil die machen quasi das Internet auf, gucken in die Kommentare, denken, oh mein Gott, und gehen wieder weg. Da gibt es ja auch, ob es jetzt die Studie vom DRV oder vom Das Netz ist, beide Studien haben ganz klar gesagt, unmoderierte Kommentarspalten sorgen dafür, dass ein demokratischer Diskurs nicht mehr möglich ist. Und da mache ich wirklich den Unternehmen, den Medien, den Organisationen, die das verpasst haben, auch einen großen Vorwurf, weil sonst wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Auf der anderen Seite heißt das für mich, dass es jetzt allerhöchste Zeit ist, genau diese Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich einen Kommunikationsraum aufmache, und das ist jede Social-Media-Plattform, die die Kommentarspaltenfunktion habe, dann bin ich dafür verantwortlich, dass alles an Hass, an Beleidigungen, an Desinformation, was da drin auftaucht, auch nicht stehen bleibt. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, weil viele vergessen, wenn sie nach Meinungsfreiheit rufen, auch immer, dass die Meinungsfreiheit auch ihre Grenzen hat. Nämlich im geltenden Recht und in der Ehre anderer. Mhm. Und das ist für mich das Mindestmaß, wenn ich einen Kommentarraum aufmache, muss ich den Kasten sauber halten. Und das ist für mich das Mindeste. Ich finde, mittlerweile geht die Verantwortung auch darüber hinaus, dass ich zum Beispiel aktiv gegen Desinformation auch vorgehe. Wir können uns nicht auf die Plattform mit den Faktenchecks verlassen, sondern wir müssen aktiv auch selber dann quasi diesen edukativen Teil des Community Managements übernehmen. Und wenn man das einmal vernünftig vorbereitet, ist das auch gar nicht so aufwendig. Da habe ich noch Hoffnung. Es gibt ja diesen schönen diesen Spruch an dem Rest der Berliner Mauer in der Nähe vom Ostbahnhof. Wenn viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, dann können wir in der Welt Großes verändern. Und deswegen sowohl organisiertes Community Management als auch jeder Einzelne von uns, wenn wir anfangen, jetzt dagegen zu halten, sehe ich zumindest auf manchen Plattformen noch eine Chance. Jetzt X zum Beispiel nicht, das ist verloren, weil auch der Hausherr quasi in die Richtung geht, aber bei anderen Plattformen sehe ich noch eine Chance.
Ja, Amen dazu. Ja. Ja, und dann habe ich gerade gedacht, Community Management, wir brauchen neue Begriffe dafür, dass eben die Leute verstehen, was es ist, ne? Sonst verstehen sie gar nicht, wovon wir reden, dann im Unternehmen selbst, weil es geht um mehr. Du hast es gerade ganz ausführlich beschrieben, es geht um viel mehr. Es ist nicht ein Community Management hört sich ein, als würde es irgendwie irgendjemand machen, der da halt in Social irgendwas macht im kleinen Bereich. Nein, aber das ist es nicht nur. Es ist eben ganz viel. Und darüber haben wir jetzt gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Oh Mann, das ging so schnell rum. Ich habe krass viele Fragen eigentlich noch aufgeschrieben an dich und jetzt ganz viele davon nicht gestellt. Dankeschön, dass du heute da warst. Ich habe noch 2 Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die eine davon ist, ich möchte dir die auch nicht vorenthalten, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum selbst aussuchen könntest und das Thema, worüber würdest du vor wem sprechen?
Ich würde tatsächlich vor VertreterInnen von vor allem großen Medien und Organisationen und auch Unternehmen stehen und wirklich über die Bedeutung von Community Management, die gesellschaftliche Bedeutung von Community Management sprechen. Weil wie gesagt, es ist höchste Zeit. Wir haben noch eine Chance. Lasst uns diese bitte nutzen.
Ich bin dabei. So, ich werde dich ja gleich mal im Haus empfehlen. Ich gehe gleich mal hier rum. Wir machen ja auch so ein paar große Veranstaltungen. Ich finde, da solltest du dabei sein. Wenn du dich einladen lässt, freue ich mich sehr. Die zweite Frage, das ist eine sehr selbstbezogene Frage, die wir angefangen haben. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwann mal ändern. Der Hashtag digitale Kirche. Aber Hashtag du als alte Internet-Lady. Was könnte das sein?
Das habe ich im Endeffekt auch schon gesagt. Also für mich ist es ein Ort, der die Kirche virtuell vielleicht nicht ersetzt, aber zumindest ergänzt. Ne, wo die Menschen einen Ort haben, wo sie hingehen können, wenn sie die Kirche brauchen.
Sehr schön. Ja, präzise, ohne langes Fackeln. Ja, die Erfahrung spricht auch aus deinen Worten. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, liebe HörerInnen, dass ihr heute zugehört habt. Und ihr findet noch ein paar Infos zu Vivian in den Shownotes und auch die Studien vom BVDW, diese Matrix, von der wir gesprochen haben, ne, was man so beachten muss beim Community Management und auch die neue Studie von 2023 werde ich da auch verlinken. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch auch unseren Newsletter. Da bekommt ihr auch die Hinweise, unseren Newsletter zu diesem Podcast und wer da gerade zu Gast ist. Aber auch Social Media Tipps und Tricks bekommt ihr dort. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.